Und an dieser Stelle wollen wir nun zu 10 Punkten kommen, die uns auch helfen sollen, unsere Gedanken zu behüten. Denn was nützt es, wenn wir alles wüssten, welche Macht die Gedanken haben? Aber wichtig ist ja, dass wir sie behüten. Behüte dein Herz mehr als alles, haben wir gehört. Erstens, wir müssen wissen, wo wir herkommen. In dieser Welt gibt es eine Philosophie, die meint, der Mensch hätte einen guten Kern im Grunde. Und nur seine Umwelt hat ihn halt leider schlecht gemacht. Das hätte gestimmt vor dem Sündenfall, aber nicht mehr nach dem Sündenfall. Was sagt uns die Bibel? 1. Mose 6, Vers 5, schon ziemlich vorne. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist das Urteil Gottes über eine Welt, die er dann doch vernichten musste, mit Ausnahme von den wenigen Erretteten. In der Arche waren nicht so viele, wie hier heute sind. 8 Leute, mehr nicht. Der ganze Rest kam nicht hinein, weil ihre Gedanken böse waren den ganzen Tag. Von der Grundstruktur her. Auch der Apostel Paulus sagt in Epheser 2, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken, steht hier auch, der Gedanken, taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das soll natürlich nicht jetzt der Zustand eines Erlösten sein, der hier beschrieben ist. Aber in das alte Fleisch kann man doch hineinschauen. Und wenn wir unsere Gedanken nicht behüten, dann kann man dahin wieder zurückfallen. Deswegen müssen wir wissen, woher wir kommen. Da ist nicht der gute Kern, sondern innen ist etwas anderes. Der Apostel Paulus sagt, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Das sollten wir wissen. Und dann gilt es, mit Christus zu überwinden. Das sollten wir allerdings auch wissen. Der 2. Punkt. Wir sollten wissen, dass Gott alles weiß. Das ist ganz wichtig. 1. Chronik 28, Vers 9. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Ach, was wird den lieben langen Tag alles gedacht? Wissen wir, dass Gott das weiß? Es ist ja gut, wenn Menschen noch wissen, dass Gott alles weiß. Das dürft man sich auch an hohen verantwortlichen Stellen wünschen. Wir dürfen dafür bitten, dass noch Menschen darüber reflektieren, selbst wenn sie denken, sie stünden an oberster Stelle und keiner könne ihnen mehr etwas sagen, dass sie noch wissen, alles, was ich denke und tue, da ist einer noch über mir, der sieht da hinein. Und wer so in Verantwortung vor Gott handelt, der handelt wohl. Denn er weiß, ich kann nicht alles machen, auch wenn ich der Höchste auf der ganzen Erde wäre. Über mir ist noch Gott und der weiß alles. Leider wissen es viele nicht, die in verantwortlichen Stellungen stehen, aber wir werden ja auch aufgefordert in der Bibel, dass wir beten sollen für die Regierungen. Wer weiß, was Gott noch alles tun kann an den Herzen. Wir sollten wissen, dass Gott alles weiß. Psalm 94, Vers 11. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Auch die größten Gedanken, die gedacht werden, sie sind ein Hauch. Es kann sein, diese Gedanken haben Erfolg. Nicht ein Napoleon hatte auch Erfolg, als er seine Feldzüge machte. Aber irgendwann war Schluss. Von Russland musste er dann zurückziehen. Der Winter hatte ihn geschlagen. Nein, Gott hatte ihn geschlagen. So war es auch im Dritten Reich. Die Gedanken, die ein Mensch hat, die sind in Gottes Gedanken nur ein Hauch. Und wenn sie noch so groß wären, diese Gedanken. Ich war vor wenigen Wochen einmal auf dem NS-Parteigelände gewesen in Nürnberg, weil ich dort am nächsten Tag auch Predigten zu halten hatte. Und da hatte ich einen Tag vorher mal die Zeit, mir das anzuschauen. Was war da Gewaltiges geplant? Es steht noch die Kongresshalle, die ist aber nicht fertig geworden. Das war alles groß und mächtig geplant. Es sollte dort ein deutsches Stadion entstehen mit 400.000 Sitzplätzen. Es sollte alles ungeheuer groß sein. Wisst ihr, was davon übrig geblieben ist? Nur die Baugrube. Zu mehr kam man nicht. Der Krieg fing vorher an, da wurde das ganze Projekt eingestellt. Und die Baugrube von diesem Riesenstadion, was ja alles nur zur Ehre dienen sollte, die heißt heute Silbersee und ist mit Schwefel vergiftet, weil daneben eine Schutthalde ist, da läuft alles rein. Und da steht, Vorsicht, Lebensgefahr. Seht, das bleibt übrig von den mächtigen Gedanken mancher Herrscher. Vor Gott sind sie ein Hauch. Sie sind nichts, wenn sie nicht von Gott gesteuert werden. Und deswegen sollten wir wissen, dass Gott alles weiß. Drittens, wir sollten Gott um ein reines Inneres bitten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Psalm 51, Vers 12. Darum dürfen wir Gott bitten, dass er unser Inneres reinigt und auch rein erhält. Das ist eine wichtige Bitte, um unsere Gedanken zu behüten. Viertens, wir sollen unsere Gedanken vom Wort her beurteilen lassen. Nicht einer muss ja unsere Gedanken beurteilen, doch nicht bitte wir selber. Da kommen wir nicht weit. Wir werden uns immer selbst in Schutz nehmen, wir finden immer gute Ausreden für uns. Nein, wir müssen es vom Wort beurteilen lassen. Das ist unbestechlich. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken, hören wir, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hier muss das Wort Gottes hineinleuchten, denn dieses Wort ist scharf. Es trennt Seele und Geist, was wir so nicht trennen können, solange wir leben. Und es trennt Mark und Bein, wie es Luther übersetzt. Ich weiß doch so zusammengehört, Mark und Bein, aber das Wort Gottes, das schneidet hindurch. Ach, so ein scharfes Schwert ist doch schlimm, nicht? Wir wollen doch vielleicht lieber ein stumpfes Schwert. Nein, dieses scharfe Schwert ist ein heilendes Schwert. Es trennt ab, was nichts taugt. Als ich noch nicht bekehrt war in meinen jungen Jahren und ich zur Evangelisation gegangen bin, ich habe immer geschätzt, wenn das Wort eine Schärfe hatte, also eine wahre Schärfe. Die Schärfe, die ja den Sünder vor die Verantwortung stellt, sehr wohl aber auch dann die Gnade darreicht, nicht? Das müssen wir auch sehen. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber Enttäuscht war ich, als ich einmal in einer Evangelisation war und ich habe gedacht, das hat gefehlt. Da war gar keine, es war kein zweischneidiges Schwert. Es hieß damals, den Satz habe ich bis heute noch im Kopf, und dass Jesus gelebt hat, können wir in jedem Lexikon nachlesen. Also ich kam mit der Evangelisation nicht zurecht, da war mir schon das lieber, was ans Herz griff. Denn das Wort Gottes ist scharf, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es trennt. Und diesem Wort Gottes müssen wir unsere Gedanken aussetzen. Wenn wir so allerhand denken, da müssen wir denken, und was sagt Gott dazu in seinem Wort? Und dann sollen wir darauf eingehen. So können wir unsere Gedanken behüten. Fünftens, wir sollen Gott bitten, unsere Gedanken zu erforschen. Ja, reicht es denn nicht, wenn er sie sowieso kennt? Müssen wir es denn auch noch, ja, mach vielleicht mancher sagen, übertreiben und sagen, oh, forsche aber auch, geh auch in die Tiefe. Mancher wäre vielleicht ja damit zufrieden, wenn Gott nur oberflächlich hineinsieht. Warum? Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das hat der Psalmdichter gebetet. Er wollte, dass Gott ihn erforscht. Und das ist ein seliger Zustand. In einem Lied heißt es, erforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. Mein Eigenbemühen taugt nicht. Ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Tatsächlich, Gott erforscht sowieso alles, das können wir ja gar nicht verhindern. Aber wenn wir Gott bitten, dass er uns erforschen soll, dann haben wir Ja gesagt und das ist der springende Punkt. Gott hat eh alles durchleuchtet, davor können wir uns nicht schützen, Gott weiß eh alles. Aber wenn wir ihn auch noch bitten, Herr, schau hinein, mein Herzenstür, der offen steht, dann kann er was ändern. Das ist der Punkt. Deswegen sollen wir ihn bitten, erforsche mein Herz. Was ist denn da oft für eine Mördergrube? Da müssen wir den Herrn bitten, Herr, erforsche es, dass es unter das Blut Jesu Christi kommt. Das können wir ja nur mit dieser Bitte so bewerkstelligen. Wir sollen es nicht machen, wie die ersten Menschen, die haben nicht gesagt, nachdem sie in Sünde gefallen sind, Herr, erforsche mich. Was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Und dann kam die Frage Gottes, wo bist du? Wusste Gott das nicht, wo sie waren? Ja, natürlich wusste er das. Aber sie wussten es nicht, wo sie waren. Wo bist du? Eine Frage zur Selbstbesinnung. Erforsche mich. Eine wichtige Bitte. Sechstens, wir sollen verkehrte Gedanken gefangen nehmen. Wir können ja manchmal gar nicht verhindern, dass verkehrte Gedanken kommen. Nicht? Die sind ja so schnell da, dann sind sie da. Da merken wir schon, wie wir uns anfangen, vielleicht damit auseinanderzusetzen. Was machen wir denn jetzt? Weiterdenken, immer weiterdenken. Bitte, behüte dein Herz. Nimm diese Gedanken, die sind schon da, nimm sie gefangen. Das sagt uns die Bibel, 2. Korinther 10, Vers 5. Indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Hier, da steht's in der Bibel. Diese Gedanken müssen gefangen genommen werden. Was ist denn, wenn ein Verbrecher gefangen genommen wird und ins Gefängnis kommt? Lebt er noch? Lebt er noch? Ja, natürlich, der lebt noch. Was ist denn mit einem Gedanken, der gefangen genommen wird? Ist er noch existent? Ja, genauso wie der Gefangene im Gefängnis. Aber was ist denn der Unterschied, ob der Gefangene noch draußen herumläuft oder im Gefängnis sitzt? Wenn er draußen bleibt, kann er Schaden anrichten, wenn er nicht seine Gesinnung ändert. Wenn er im Gefängnis sitzt, nicht. Und so ist es auch mit unseren Gedanken. Wenn die unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen genommen werden, dann heißt es nicht, dass die Gedanken in diesem Sinne tot sind, aber sie sind unter den Gehorsam gekommen und da können sie nichts Böses ausrichten. Unter den Gehorsam Jesu Christi, also in das Gefängnis gekommen. Und da können sie uns nicht mehr schaden. Und das ist die Haltung, die uns die Bibel sagt, dass wir diese Gedanken, alle, die verkehrt sind, gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Jesu Christi. Aber wir dürfen halt nicht überrascht sein, wenn wir plötzlich mal merken, Mensch, ist ja doch noch da der Gedanke. Bitte stelle dich darauf, nicht den Gedanken weiter verfolgen, sondern ich habe ihn unter den Gehorsam Jesu Christi gestellt. Er ist im Gefängnis. In einem Lied heißt es, gib dich heute ganz gefangen. In des lieben Heilands Hand, bleib nicht an der Sünde hangen, die dich hält mit ihrem Band. Jesus hat dich ganz befreit von der Sünde, Tod und Leid. Glaube jetzt, er hat's getan und fang gleich zu danken an. Siebtens. Wenn schlechte Gedanken da sind, dann sollen wir sie sofort unserem Herrn bekennen. Vor allen Dingen ja dann. Darum geht's ja. Wie gesagt, wir können nicht jeden Gedanken verhindern. Auch Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel um meinen Kopf kreisen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen. Und so ist es auch mit den Gedanken. Also, wenn er da ist, ist er noch nicht direkt Sünde. Aber es kommt darauf an, wenn wir uns mit dem Gedanken identifizieren und ihn bewusst weiterdenken und so fort. Aber nun gibt's ja manchmal so Stellen, da hat man gedacht, oh, habe ich jetzt schon ein Stück zu weit gedacht. Ja, was machen wir denn dann? Nicht immer weitermachen, sondern wir sollen die schlechten Gedanken direkt dem Herrn bekennen und sie dann natürlich, wie wir hörten, unter den Gehorsam Jesu Christi geben. Wir dürfen den Herrn um Vergebung bitten. Sprüche 28, Vers 13, wer seine Übertretung verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt, dann dürfen wir es dem Herrn sagen. Herr, du siehst das, wo hier jetzt was zu weit war, ich bekenne es dir. Wer sie aber bekennt und, das gehört dann aber auch dazu, und lässt, da kommen sie dann in das Gefängnis unter den Gehorsam Jesu Christi, wird Barmherzigkeit erlangen. Achtens. Was ist denn in verwirrenden Gedanken? Suche Trost bei Gott. Wisst ihr, unsere Gedankenwelt, die kann derart bombardiert werden, dass wir selber nicht mehr damit zurechtkommen. Es gibt ja solche Dinge, wo einer plötzlich aus diesem ganzen Strudel, obwohl er eigentlich gar nicht will, vielleicht gar nicht mehr herauszukommen scheint. Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren. Das muss jetzt nicht immer Sünde sein, diese Gedanken, nicht? Es können auch einfach sonstige unruhige Gedanken sein. Ja, wie geht das weiter? Und wenn das auch passiert, was passiert dann? Was machen wir dann? Und wenn dann noch das passiert? Ach, merken wir, wohin uns diese Gedanken entführen können? Der Psalmist kannte das auch. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Halte dich an Gott. Komm auf ihn zurück. Und selbst wenn die Gedanken Karussell fahren, komm auf ihn zurück und sag, Herr, meine Gedanken sind in deiner Hand. Hol mich hier heraus. Und die Tröstungen Gottes beglückten meine Seele. Neuntens. Wir sollten keinen leeren Kopf anstreben. Das wird aber manchmal heute angestrebt. Viele, die mit allem nicht mehr zurechtkommen, die suchen Meditation. Nur Meditation ist ja vielfältig. Aber sie suchen oft ihre Meditation in irgendwelchen fernöstlichen Heilslehren. Und da kann sein, während sie meditieren, dann heißt es erstmal, wir entleeren uns. So, ganz leer. Wenn wir uns leer machen, es wird immer, wenn wir nicht Gott hineinlassen, dann wird es der Feind der Seele sein, der dort hineindringt. Ich las von einem indischen Guru, sein Name ist schwer wiederzugeben, ich habe ihn auch nicht im Kopf. Der hat sich bekehrt, aber er war in der Meditation schon so weit fortgeschritten, dass er manchmal furchtbare, schreckliche Visionen gehabt hatte. Mit einer Riesenschlange und das war furchtbar. Das kommt ja nicht von Gott, nicht? Und dann hat er gemerkt, die, die Rauschgift nehmen, die haben dasselbe gesehen. Und daraus hat er den Schluss gezogen, wenn wir uns der Herrschaft unserer Gedanken entäußern, das geschieht durch Rausch, das kann auch durch ein Wegführen in Meditationen sein, die nicht von Gott sind. Ich will das Wort Meditation für Gott gar nicht benutzen. Da würde ich sagen, beten, mit Gott reden. Wenn also das so ist, wie ich vorhin sagte, dann versucht der Teufel, den leeren Raum einzunehmen. Und deshalb kommen so schreckliche Dinge da hinein. Deswegen, wir entleeren uns. Das sollte nicht unser Bestreben sein. Nein, wie heißt es im Philipper 4? Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt. Erwägen tun wir in unserem Kopf. Deswegen keinen leeren Kopf anstreben, sondern füllen lassen mit den guten Gaben unseres Herrn. Zehntens und letztens. Und wenn wir uns selbst erkannt haben, vielleicht, dass wir wirklich auf falschen Weg gekommen sind und sagen, ja, alles, was ich heute gehört habe, das betrifft mich auch und ich, leider habe ich das alles gar nicht berücksichtigt. Ja, und dann? Was machen wir denn dann? Bleibt da nur noch die Scham und ein Versinken ohne Hoffnung, ohne Neuanfang? Nein. Ein Neuanfang gibt's immer. Lass dir das nicht vorgaukeln vom Feind deiner Seele, dass bei dir jetzt so schlecht steht, dass es eh keinen Sinn mehr hat. Das ist eine Lüge. Schon im Alten Testament heißt es in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg. So, das ist das Erste. Da, wo du drin warst, geh raus. Und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Komm zurück. Wenn dich das alles derart entführt hat im schlechten Bereich, komm zurück. Auch in den Gedanken, komm zurück, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir müssen wissen, die Gedanken sind eine Macht, wie ein Samenkorn. Das Samenkorn können wir durch die Gegend tragen. Der Baum, der aus diesem Samen gewachsen ist, den können wir nicht mehr durch die Gegend tragen. Das müssen wir bedenken. Und dieser Baum bringt Frucht. Entweder zum Bösen oder zum Guten. Je nachdem, wie unsere Gedanken sind. Die Frucht zum Bösen, Jeremia 6, Vers 19, höre es, Erde, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk. Die Frucht ihrer Gedanken. Da haben wir es wieder. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. Das lasst uns wissen. Unsere Gedanken bringen Frucht. Und sind sie böse, bringen sie böse Frucht. Aber sie können auch gute Frucht bringen. Nämlich dann, wenn der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Das steht in Philipper 4, Vers 7. Und das sei unser Ziel. Wir wollen um die Bewahrung unserer Gedanken bitten. Denn wir wollen keine böse Gedankenfrucht haben, sondern eine gute Gedankenfrucht. Die Macht der guten Gedanken Gottes zum Heil für uns selbst durch Christus Jesus und zum Heil für andere Menschen. Amen.